Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir schon wieder. Neue Folge bzw. die Fortsetzung der ersten Folge unserer 12 Kennzeichen des Alters. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel, hallo liebe Zuhörer, grüß Gott und moin moin in die Runde. Ja, machen wir da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben.
Genau, es geht weiter. Für diejenigen, die diese Folge als erstes hören, geht bitte eine Folge mal zurück und hört euch mal die erste Folge unserer 12 Kennzeichen des Alterns an. Da haben wir ein bisschen über Longevity, über Altersforschung berichtet, haben darüber etwas diskutiert. Jens hat auch mal erzählt, wo es herkommt, berichtet, wo es herkommt. Wir sind mal in so ein, zwei Studien eingestiegen und sind dann die ersten 6 Kennzeichen des Alterns durchgegangen und machen jetzt unsere zweite Folge, weil 12 Stück gibt es. Derzeit Stand, Forschungsstand derzeit 12 Stück. Es hat mal mit 9 begonnen, jetzt sind wir bei 12. Jens hat beim letzten Mal gesagt, vielleicht kommen in der Zukunft auch noch das ein oder andere Kennzeichen dazu. Die Forschung ist da sehr schnelllebig im Moment und sehr fokussiert auf dieses Thema. Und wir starten jetzt in unsere zweite Folge dazu und nehmen uns der 6 weiteren Kennzeichen an. Und das 7. Kennzeichen ist die zelluläre Seneszenz. Und Jens, was hat es damit auf sich?
Seneszenz habe ich ja schon erwähnt in der letzten Folge. Da geht es im Prinzip um einen irreversiblen Wachstumszustand von Zellen. Das heißt, sie können sich nicht mehr replizieren und die haben so ihre Lebenserwartung haben sie erreicht. Und jetzt stellt sich eben die Frage, was passiert mit dieser Zelle? Wird sie abgebaut? Ja, dann nennen wir das Apoptose. Dann können wieder neue, junge Zellen nachrücken. Oder mutiert diese Zelle? Das wäre natürlich schlecht, weil dann hätten wir eine Krebsentwicklung. Das dritte Stadium ist dann, dass eben diese Zelle einfach sich nicht mehr so richtig beteiligt. Ja, die beteiligt sich nicht mehr an Organfunktionen. Die ist im Prinzip wie so ein Zombie, und deswegen nennt man sie auch gerne Zombie-Zellen, in diesem Zellverbund von unterschiedlichen Zellen, die eigentlich alle zusammenarbeiten müssen, damit daraus eine Herzfunktion oder eine Nierenfunktion oder eine Leberfunktion entstehen, die sich so ein bisschen abkoppeln, ihr Eigenleben treiben und sich nicht mehr so richtig am Stoffwechsel beteiligen. Und vor allen Dingen ein schädliches Thema vorbereiten, nämlich es werden ständig Entzündungsmediatoren durch diese seneszenten Zellen ausgeschüttet, die dann wiederum dieses Thema, was der eine oder andere sicherlich schon gehört hat, dieses Silent Inflammation auch zusätzlich befördert, zusätzlich befüttert. Und umso mehr Zombiezellen im Körper entstehen, und das passiert eben mit zunehmendem Alter, wenn sie nicht entsprechend apoptotisch abgebaut werden, dann steigt auch diese Entzündungsneigung. Deswegen habe ich in der letzten Folge auch gesagt, Alterung ist eigentlich eine zunehmende Entzündung, die im Körper stattfindet. Und zwar nicht die Entzündung, die wir kennen, wenn wir mal eine Infektion haben oder wenn wir eine Blutvergiftung haben oder wenn wir uns verletzen, sondern das ist eine schleichend wachsende Entzündung, die sich immer mehr systemisch ausbreitet. Das Time Magazine hat vor vielen Jahren das mal als The Secret Killer tituliert auf der ersten Seite. Und das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Das ist so ein schleichender Killer, wo irgendwann am Ende des, nicht am Ende des Lebens, sondern manchmal auch schon Mitte des Lebens, plötzlich irgendein Ereignis stattfindet, das wir dann Herzinfarkt nennen, Schlaganfall oder was auch immer letztendlich für Ereignisse da stattfinden.
Und auch hier, wie es bei den anderen 6 Kennzeichen war, auch hier, was kann man tun? Und ich hatte es ganz oft gesagt, roter Faden, gesunder Lebensstil. Wir sprechen immer wieder von Ernährung, Bewegung, denn auch Ernährung und auch Bewegung können halt diese Ansammlung an seneszenten Zellen möglicherweise reduzieren. Da wird gerade sehr viel geforscht, auch entzündungshemmende Ernährung und, und. Das sind alles Themen. Aber man kann es, wie gesagt, runterbrechen. Ernährung, Bewegung, Lebensstil, das sind halt die Faktoren, die darauf auch einzahlen, um einfach natürlich ein längeres, gesundes Leben zu haben. Wir sprechen ja immer davon, wir wollen 120 werden, aber es ist nicht unbedingt das Alter, sondern eher das gesunde Alter, dass man nicht, wenn man morgens aufsteht, erstmal 10 Pillen braucht, um überhaupt aus dem Bett zu kommen.
Ja, also die sogenannte Health Span, die wollen wir ja maximieren. Na, wer aufmerksam unseren Podcast verfolgt, der wird vielleicht für seine Health Span auch schon einiges getan haben. Also hier in diesem Fall bei der zellulären Seneszenz verlieren also die Zellen ihre Teilungsfähigkeit, bleiben aber noch aktiv, vor allen Dingen eben im Bereich der Entzündung. Sie nehmen einen neuen Phänotypen an. Ja, also man spricht dann von seneszenzassoziierten sekretorischen Phänotypen. Und abgekürzt sind das SASP, Faktoren, die hier von diesen Zombiezellen immer wieder ausgeschüttet werden. Das heißt, diese SASP, SASP-Faktoren sorgen im Grunde für eine ständige Stimulation von Entzündung, ne? Das sind Entzündungsmediatoren, die dann in das Gewebe ausgeschüttet werden. Und wodurch ja dann wiederum DNA-Schäden entstehen können und ja auch das Immunsystem letztendlich mit flankiert wird. Ja klar, wenn wir mit Entzündung zu tun haben, haben wir auch immer mit dem Immunsystem zu tun. Und wie du gesagt hast, da ist man jetzt in der Forschung natürlich hart am Wind, Substanzen zu finden, die dafür sorgen, dass eben diese seneszenten Zellen eliminiert werden. Und da gibt es in der Pharmakologie sehr interessante Präparate, die nennen wir Senolytika. Aber es gibt auch in der Nährstoffwelt, in der Nahrungsergänzungswelt, gibt es auch interessante, vor allen Dingen Polyphenole, die auch senolytisch wirken können, die also in der Lage sind, diesen Prozess der Apoptose, des Zelltods dieser seneszenten Zellen zu stimulieren. Zwei sehr, sehr interessante Polyphenole in diesem Zusammenhang sind Quercetin und Fisetin. Zwei Polyphenole, die sehr gut auch untersucht sind in diesem Zusammenhang. Quercetin finden wir ubiquitär in Zwiebeln, in Äpfeln oder auch anderen Nahrungsmitteln. Also es ist relativ einfach, über ein bestimmtes Ernährungsverhalten, über eine bestimmte Ernährungsprogrammierung sich auch genügend Quercetin, ohne dass wir jetzt uns Nahrungsergänzungen besorgen, in dem Körper aufnehmen. Und ich esse zum Beispiel jeden Tag eine rote Zwiebel. Ja, wir haben da nicht nur Quercetin, sondern viele auch Antioxidantien, viel mehr in der roten Zwiebel als in der weißen Zwiebel. Und ja, das habe ich mir irgendwann mal so angewöhnt und das ist praktisch Teil meiner Routine. Deswegen kann ich das auch nur empfehlen, ne, jeden Tag eine kleine rote Zwiebel zu essen. Fisetin ist wahrscheinlich noch stärker senolytisch aktiv, so wie sich die Forschung im Moment darstellt. Und zu den Senolytika gibt es eben auch noch sogenannte Senomorphika. Ja. Die sind also in der Lage, diese SASP, diese SASP-Faktoren zu hemmen, zu blockieren und zu inhibieren. Und da gibt es auch wieder ganz spannende Substanzen, Substrate, die finden wir teilweise auch in der pharmakologischen Welt. Da wird sehr intensiv zum Beispiel mit Metformin geforscht, ein ganz altes Antidiabetes-Medikament. Oder ein sehr interessantes Medikament, was natürlich auch leider viele Nebenwirkungen hat, was man auf den Osterinseln mal gefunden hat, das Rapamycin. Ja, das Rapamycin, was einen bestimmten molekularen Schalter hemmt, der wiederum für Wachstum und damit für Überfluss und Überstimulierung sorgt, das ist ja ein Thema, was wir immer auch mal brauchen. Also wenn wir trainieren, wenn wir jetzt Muskeltraining betreiben, wenn wir Muskulatur zerstören durch Krafttraining oder Bodybuilding oder Tennis oder was auch immer für eine Belastung, entstehen ja Schäden in der Muskulatur und diese Schäden müssen wieder repariert werden und dafür brauchen wir natürlich auch Wachstumsfaktoren. Aber wenn wir uns nicht bewegen und keine dieser Mikro, Schäden produzieren, dann brauchen wir natürlich auch nicht so viel Wachstumssubstrat. So. Und das ist für mich einer der der zentralen Faktoren, ja, dieses ausgleichenden Mechanismus, was du auch in der letzten Folge erwähnt hast, diese Waage, die sich immer wieder ausgleichen muss, dass wir immer so ein bisschen Zerstörung brauchen und dann ein bisschen Wiederaufbau. Aber was wir nicht brauchen, ist natürlich einen ständigen Aufbau, wenn man vorher nicht zerstört hat. Ja, um es mal im Muskeldeutsch zu übersetzen. Also wer sich nicht bewegt und ständig Nahrungsmittel konsumiert, die Wachstumsreize geben, dann muss das nicht unbedingt mit Langlebigkeit zusammenhängen.
Ja, dann einfach mal vielleicht selber mal ausprobieren. Ein guter Tipp vom Jens, um einfach da auch so ein bisschen in die Ernährung reinzukommen. Eine kleine rote Zwiebel. Da braucht man dann, wie gesagt, auch keine Nahrungsergänzungsmittel in dem Fall zu nehmen. Kommen wir zum achten Kennzeichen und das nennt sich die Stammzellerschöpfung. Was hat es damit auf sich, Jens?
Ja, das ist im Prinzip der altersbedingte Verlust der Regenerationsfähigkeit von Gewebe durch abnehmende Funktionen und Zahl von adulten Stammzellen. Also adult steht für erwachsene Stammzellen im Erwachsenenalter. Wir haben das schon mal in einer Episode thematisiert. Kannst dich vielleicht erinnern, da habe ich eine sehr interessante Studie, allerdings eine Nagetierstudie, erwähnt. Und hier hat man gesehen, dass wenn die Fähigkeit nachlässt, die Signalgebung über Insulin, dann lässt auch die Fähigkeit nach, dass bestimmte Substanzen, die für Knochen wichtig sind, um den Knochen zu erhalten, nicht mehr entsprechend aufgenommen werden. Das heißt, wir bekommen eine osteoporotische Struktur und wir haben die Stammzellbildung ja vor allen Dingen in den Knochen. Das heißt, auch hier leidet dann durch eine schlechte Signalgebung auch einer der Hallmarks of Aging, dann leidet die Restrukturierung von Knochen und damit natürlich auch die Bildung von Stammzellen. Und da sehen wir dann auch den Zusammenhang, wie wichtig es ist, dass wir unsere Insulinfunktion nicht verlieren dürfen. Ja, Insulin ist ja das einzige Hormon, was in der Lage ist, in unserem Körper Energie und andere Substrate in das Körper, in das Zellinnere zu übertragen. Das heißt, wenn der Schlüssel plötzlich fehlt, Insulin als Schlüssel, ja, und das Türschloss öffnet sich nicht mehr, dann können auch diese Substrate nicht mehr in die einzelnen Knochenzellen in diesem Fall übergehen und dann fehlt natürlich dem Gewebe Grundsubstanz, Bausubstanz, Energiesubstanz. Ja, und wenn das verloren geht, leidet im Prinzip alles andere darunter. Und wir sehen ja leider heute immer früher das Phänomen, dass Menschen eine Insulinresistenz entwickeln und dass sie auch in dieses Stadium eines Typ-2-Diabetes hineinkommen. Oder wir nennen das Prädiabetes, was eben noch nicht als Typ 2 definiert ist, aber wo man lange, lange Zeit, viele Jahre teilweise in diesem prädiabetischen Stadium sich befindet. Ja, man hat dann eine Insulinresistenz, die vielleicht beim Hausarzt gar nicht diagnostiziert wurde oder sie wird eben nicht angewandt, weil man das routinemäßig eben nicht macht. Da misst man schon mal einen Blutzucker, aber eben keinen HOMA-Index. Und dann kann man auch nicht genau wissen, wo man steht, in welchem Stoffwechselmilieu oder welche Stoffwechselsituation ich mich gerade befinde. Das kann man vielleicht am Körper, an der Körperkomposition ablesen, wenn also jemand sehr viel Körperfett hat und wenig körperfettfreie Masse, also in diesem Fall Skelettmuskulatur hat, dann kann man schon daran ablesen, dass da Signalgebungen nicht mehr optimal stattfinden. Wir hatten in der letzten Episode, hatten wir das Thema Leptinresistenz erwähnt. Das ist dann so, ich sag mal, das Endstadium der nicht vorhandenen Signalgebung, in diesem Fall eben im Gehirn, wo eben das Leptinsignal nicht mehr richtig interpretiert wird. Und das hat dann Folgen für die Zellen und für die Nachproduktion von adulten Stammzellen. Und die Folgen sind dann wiederum assoziiert mit den anderen Hallmarks of Aging, nämlich genomische Instabilität, epigenetische Dysregulation, chronische Entzündung, die Blutbildung leidet darunter, die Muskulatur degeneriert, die Haut altert, da können wir es natürlich sehr schön auch erkennen, Hautalterung, ja. Und Neurodegeneration. Hier sind wir dann bei allen neurodegenerativen Erkrankungen, die wir ja von außen nicht erkennen können, aber vielleicht dadurch erkennen, dass eben zum Beispiel Kognitionsfähigkeit Prozesse nicht mehr so optimal ablaufen, wie wir uns das gerne wünschen. Und da gibt es inzwischen einige Therapieansätze, muss man immer vorsichtig sein. Ja, noch keine Therapien, aber Therapieansätze. Ich hatte ja gerade die Senolytika erwähnt. Es gibt auch inzwischen sowas wie NAD-Booster. Ja, NAD ist ja ein, man kennt vielleicht aus der Physiologie NADH und NAD Plus. Ja, also reduziertes NADH heißt dann NAD oder oxidiertes NADH wird dann zu NAD Plus. Und dieses Substrat brauchen wir in der Energieproduktion oder wird in der Energieproduktion gebildet in den Mitochondrien. Und wenn diese Bildung von NADH oder NADH Plus immer weiter abnimmt, und das tut es eben leider im Alter, dann kurbelt es natürlich auch unsere Elektronentransportkette in den Mitochondrien nicht mehr entsprechend an. Das heißt, wir bekommen immer mehr Energieprobleme und das können wir sehr einfach zumindest aufhalten. Ja, wir können es nicht stoppen. Also wir können das Alter nicht auf einmal stoppen und wir altern dann gar nicht mehr, aber wir können diesen Prozess extrem verlangsamen und das muss unser Ziel sein. Ja, wenn man sich die deutschen Meisterschaften im Tennis bei den 90-Jährigen anguckt, dann sieht das natürlich nicht mehr so aus wie bei Sascha Zverev oder bei anderen, die gerade in der Weltrangliste ganz vorne sind. Klar, die Geschwindigkeit ist extrem anders, aber für diese Menschen ist das immer noch eine relativ hohe Geschwindigkeit. So, da kann ich nur mal empfehlen, sich bei YouTube mal zum Beispiel die Weltrekordler beim 100-Meter-Lauf mal anzuschauen. Das sieht noch nicht mal aus wie Jogging, ist aber natürlich für diese Leute maximal schnell. Ja, die laufen dann so 20, 21 Sekunden auf 100 Meter. Und da liegt, glaube ich, der Weltrekord bei den 100-Meter-Läufern der 100-Jährigen. Aber es funktioniert im Vergleich zu den anderen 100-Jährigen noch deutlich besser. Oder wenn man das mit 70-Jährigen vergleicht, dann sind teilweise die 100-Jährigen, die viel trainieren, deutlich besser aufgestellt als die 70-Jährigen, die nicht trainieren. Und da kann man heute so ein bisschen nachhelfen, auch mit sogenannten NAD-Boostern. Da gibt es bestimmte Vorläufer, die inzwischen auch als Nahrungsergänzung verkauft werden, wie zum Beispiel NMN. Das ist Nicotinamid-Riboside. Das ist praktisch ein Vorläufer von diesem NAD+. Damit wird versucht, das Ganze auszugleichen. Wenn man das oral macht, dann haben wir natürlich immer den Darm im Spiel. Das heißt dann die Fragestellung, wird das überhaupt entsprechend aufgenommen? Es muss ja dann letztendlich von der Aufnahme über den Darm in die Zelle kommen und dann auch noch in die Mitochondrien. Da haben dann natürlich Infusionen hätten Vorteile oder haben Vorteile, weil man dann den Darm entsprechend umgeht. Also das wird heute ja auch schon gemacht in diesen ganzen Longevity-Praxen, dass man also NAD-Infusionen macht, die man jetzt nicht unbedingt gleich morgen merkt. Ja? Also springt man nicht gleich morgen aus dem Stuhl und fängt an, wieder zu trainieren. Aber so mittel- und langfristig kann das auf jeden Fall mit in Kombination mit anderen Veränderungen der Verhaltensweisen, also wieder langsam in die Bewegung kommen, Antioxidantien aufnehmen, Polyphenole aufnehmen etc., kann das da entsprechend einzahlen. Und da sehe ich ja eine große Zukunft, wenn man es kombiniert. Also wenn man jetzt nur an NMN denkt und sagt, okay, ich kaufe mir da jetzt mal eine Packung und dann werde ich irgendwie 24,8 Jahre länger leben, das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Man muss das eben kombinieren mit Verhaltensweisen.
Auf jeden Fall, denn ohne Verhaltensänderung geht es nicht. Nur Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern ich muss es immer wieder sagen, regelmäßige Bewegung, Ernährung, Stressreduktion, das muss alles in einem Gleichgewicht passieren. Nur dann kann man halt auch mit Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen. Kommen wir.
Aber, leider noch ergänzend dazu, wir sind im Moment noch so auf hypothetischer Ebene beziehungsweise auf experimenteller Ebene. Es werden Stammzelltransplantationen gemacht, das wird ja teilweise auch schon in der Orthopädie gemacht, um Knorpelzellen wieder anzureichern und so weiter. Es gibt diese sogenannte Genschere, ja, da stellt sich auch die Frage, inwieweit das in die Menschheit immer mehr eindringt, diese CRISPR-Cas9-Schere, ja, die in der Lage ist, vielleicht später mal in 50, 100 Jahren, wie auch immer das fortschreitet, vielleicht die Gene so zu manipulieren, in Anführungsstrichen, dass wir an der Uhr des Lebens drehen können, dass wir die Uhr des Lebens ein Stück weit zurückdrehen. Oder eben auch, wie wir in der letzten Episode schon gesagt haben, diese Yamanaka-Faktoren, ja, wenn man die weiter beforscht und ausdifferenziert und dann irgendwann auch für den Menschen so einsetzen kann, dass sich Zellen eben verjüngen, dass wir ein Stück weit diese Zellen wieder zurückprogrammieren. Ja, da muss man natürlich immer aufpassen, dass diese Zellen nicht so programmiert werden, dass sie dann zu Tumorzellen werden. Das ist so ein bisschen das Damoklesschwert, was da über dem Thema noch steht. Es funktioniert, ja, diese Rückprogrammierung in Richtung Stammzelle. Aber wenn ich ehrlich bin, wir wissen noch nicht so genau, was wir da tun. Weil es ist schon ein Unterschied, ob ich das Ganze jetzt in der Petrischale mache oder in einem sehr komplexen System Mensch.
Das lassen wir einfach mal so stehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Frage könnt ihr euch selber beantworten, in welche Richtung es geht und wie man damit dann auch umgehen möchte. Lass uns zu Punkt 9 kommen, der Kennzeichen des Alterns. Das ist die veränderte interzelluläre Kommunikation. Zellen kommunizieren halt untereinander, miteinander. Es gibt verschiedene Signalwege, mit denen sie kommunizieren. Wie ist das Ganze denn im Bereich Altern jetzt einzuordnen, Jens?
Ja, also Zellen müssen ja miteinander kommunizieren, sonst kann ja zum Beispiel ein Organ auch nicht also wenn wir zum Beispiel an das Herz denken, das Herz muss schneller pumpen beim Sport oder braucht mehr Blutdruck, dann muss ja das ganze Organ reagieren und nicht nur bestimmte Zelltypen. Das heißt, die müssen alle miteinander kommunizieren, sich jetzt auf eine höhere Leistungsfähigkeit sozusagen einzustellen, um mehr Blut durch den Körper zu jagen, zu pumpen. Und wenn diese Kommunikation immer mehr zugrunde geht oder zum Erliegen kommt, dann nimmt natürlich logischerweise auch die Organfunktion ab. Ja, da gibt es dann bestimmte Botenstoffe, die wichtig sind, wo die eine Zelle die andere Zelle informiert. Oder es gibt sogenannte Exosomen, das sind also so Vesikel, die werden von den Zellen abgesondert, um dann die Umgebung sozusagen zu informieren. Also diese Informationsgebung zwischen den Zellverbänden, die funktioniert dann nicht mehr so gut. Damit ist natürlich auch die Gewebereparatur beeinträchtigt. Im Immunsystem zum Beispiel, da nimmt dann immer mehr die Fähigkeit ab, von T-Lymphozyten oder Makrophagen auf Antigene zu reagieren. Antigene, also Stoffe, die körperfremd sind, wo unsere Immunzellen normalerweise sofort sich scharf stellen, das als fremd erkennen und dann diese Stoffe eben auch angreifen. Das funktioniert dann eben nicht mehr so gut. Dadurch kann dann die Infektanfälligkeit hochgehen oder auch, großes Thema natürlich mit zunehmender Alterung, die Tumorüberwachung. Das heißt, wir haben überall im Körper immer Zellen, die sich entarten. Normalerweise werden sie eben eliminiert. Und wenn diese Eliminationsfunktion nicht mehr stattfindet, weil das Immunsystem das nicht mehr wahrnimmt, weil wir eine Immunseneszenz haben, dann entstehen eben diese Erkrankungen. Oder können diese Erkrankungen entstehen?
Gut, lass uns direkt mal weitergehen zum Punkt 10. Zehntes Kennzeichen ist die gestörte Makroautophagie. Autophagie haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Jens, hatten wir auch eben erwähnt im Zusammenhang mit Fasten. Was ist aber jetzt mit dieser gestörten Makroautophagie gemeint?
Ja, jetzt sind wir bei den drei Faktoren, die 2022 hinzugefügt wurden, zu den neuen, die es schon gab. Gestörte Makroautophagie, wir haben ja Autophagie schon mehrfach erwähnt. Also, ich sag mal flapsig, die Putzkolonne in den Körperzellen, die ab und zu mal aktiv werden muss. Ne? So wie wir im Haushalt auch mal ab und zu aufräumen, wenn abends Gäste zu Besuch kommen, dass man am Tag vorher dann so ein bisschen putzt und ein bisschen mal die Toilette kontrolliert und so weiter und so fort, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber es geht dabei im Grunde um den altersbedingten Rückgang der Fähigkeit von Zellen, schadhafte Komponenten zu entsorgen. Das hatten wir auch schon bei der Proteostase, dass eben so fehlgefaltete Proteine nicht mehr richtig entsorgt werden können. Die kumulieren dann in den Zellen oder außerhalb der Zellen, in bindegewebigen Strukturen. und sorgen dann eben für eine, ja, man würde vielleicht einfach sagen, Verschlackung. Also meine Mutter würde Verschlackung verstehen, ja. So, da kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen, auch wenn es das im Fachchinesischen nicht gibt, dieses Wort Verschlackung, aber passt vielleicht ganz gut in diesem Zusammenhang. Und die Folgen können dann sein, Neurodegeneration, die Mitochondrien können nicht mehr so sauber abgebaut werden, die kumulieren dann. Dadurch entsteht Entzündung, metabolische Störungen, Immunzellen, wie gerade erwähnt, ja, die dann nicht mehr so gut detektieren können, was ist Freund und Feind. Also man könnte unterm Strich sagen, diese zelluläre Müllabfuhr ist gestört. Das trifft es, glaube ich, am besten.
Ja, und was kann man dagegen tun? Hatten wir auch schon erwähnt, auch in unserer letzten Folge, wenn wir über Autophagie sprechen, kommt natürlich immer das Fasten mit rein. Hört dazu auch nochmal unsere Folge zum Fasten und hier besonders erwähnt nochmal dieses intermittierende Fasten, also dieses Intervallfasten, 12, 14, 16 Stunden ohne Nahrungsaufnahme einmal zu sein. Wir hatten es in der letzten Folge auch erwähnt, es ist gar nicht so schwer, das einfach mal durchzuführen, einfach mal ausprobieren, abends so zwischen 7, 8 Uhr die letzte Mahlzeit zu sich zu nehmen und dann erst am nächsten Tag so gegen 11, 12 Uhr wieder eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Und dann hat man wirklich diese 14, 16 Stunden schon und dann merkt man auch, wie der Körper halt, was der Jens gerade gesagt hat, den zellulären Müll einfach mal wegschafft, rausbringt. Man fühlt sich einfach auch körperlich direkt besser. Okay, dann kommen wir jetzt zu den letzten beiden, die auch 2022 hinzugefügt wurden. Nummer 11 der Kennzeichen ist nämlich die chronische Entzündung. Entzündungen haben wir auch schon viel drüber gesprochen, chronische Entzündungen auch schon mal. Und jetzt ist es halt auch in der Forschung angekommen, diese chronischen Entzündungen immer wieder im Körper, die zu ganz, ganz vielen Entzündungsprozessen und auch dann zu wirklich organischen Schäden führen.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema der niedriggraden latenten Entzündungen, die man also nicht unbedingt in den klassischen Entzündungsparametern wie CRP zum Beispiel sehen kann. Ja, wo also der Mediziner sieht, aha, da ist eine Infektion, bakteriell, viral, wie auch immer. Das läuft sozusagen unter dem Radar unserer Infektionssignalgebung. Und läuft halt schleichend ab, verteilt sich immer mehr systemisch von lokal auf systemisch, bedeutet also über den gesamten Körper bis in das zentrale Nervensystem, also auch hier zum Thema Neurodegeneration beiträgt. Im Grunde steht die latente Entzündung in Verbindung, in Assoziation mit allen Alterserkrankungen. Und wir hatten ja diese Zombiezellen erwähnt, die diese SASP-Faktoren ständig produzieren, die zahlen genau auf das gleiche Konto ein. Die Autophagie spielt hier eine Rolle, die mitochondriale Dysfunktion, die ja alle letztendlich summativ, also in kumulativer Art und Weise hier sich gegenseitig negativ ergänzen. Und das hat mehrere Ursachen. Die eine Ursache ist natürlich die Alterung, ja, die wir nicht aufhalten können. Wir können sie eben nur, die Beschleunigung können wir deutlich reduzieren. Das ist aber natürlich auf der anderen Seite eben auch die Ernährung. Hier haben wir halt verschiedene Faktoren, die Entzündung wieder herunterregulieren können. Und wenn man dann so einen Omega-3-Index wie gestern wieder gesehen in meiner Beratung von 4,3 sieht, dann ist das einfach unterirdisch. Ja, das heißt, die Kapazität gegen solche Entzündungsprozesse gegen zu regulieren oder diese Entzündungsprozesse ablaufen zu lassen, damit sie nicht ständig wieder starten, da fehlen uns dann häufig im Körper die entsprechenden Substrate durch eine ja sehr Fast Food oder Convenience Food orientierte Ernährung, die solche wichtigen Basisnährstoffe so gut wie nicht beinhalten. Und das merkt man vielleicht in jungen Jahren nicht. Wenn man 10 Jahre alt ist, dann kann der Körper noch vieles kompensieren. Aber so mit 30 fangen dann die ersten Kollateralschäden an. Und ja, da müssen wir vielleicht auch nochmal eine eigene Episode dazu machen. Also was ist alles entzündungsregulierend in der Ernährung? Da haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich nenne jetzt nur mal drei. Das ist Omega-3, das ist Vitamin D und das sind Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe, ja, die auch in der Langlebigkeitsforschung eine ganz, ganz große Rolle spielen. Deshalb viele Farben essen, unterschiedlichste Farben, nicht immer die gleiche Paprika kaufen, sondern möglichst viele unterschiedliche Gemüsearten essen. Dazu ist aber natürlich auch wie immer die Bewegung. Hier vor allen Dingen Bewegung sorgt dafür, dass das viszerale Fett nicht überhand nimmt, weil das ist auch proinflammatorisches Fett. Also sich mal auf einer Bierwaage zu messen, nicht nur das Körpergewicht messen, sondern auch die Körperkomposition zu messen. Mit Körperkomposition ist eben gemeint, wie hoch ist mein Fettanteil? Wie hoch ist der Anteil der fettfreien Masse? Und das spuckt eben so eine Biermesswaage aus, die man zum Beispiel in Fitnessstudios bei Ärzten, bei Therapeuten, Physiotherapeuten etc. gelegentlich findet, sich da mal drauf zu stellen und nicht auf das Körpergewicht zu schauen, sondern auf die Körperkomposition. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mal vor einigen Jahren auf einem großen Medizinerkongress damit angefangen und habe gesagt, dass der liebe Gott eben nicht dafür gesorgt hat, oder die Evolution, ganz wie man will, dass wir mit zunehmendem Alter an Körpergewicht zunehmen müssen. Das, was wir im ausgewachsenen Stadium mit 18, 19, 20 an Körpergewicht haben, das sollten wir dann eigentlich auch mit 60, 70 oder 80 haben. Da sollte sich nicht viel verändern. Und ja, das ist die eine Seite, aber man kann natürlich inzwischen auch ein bisschen nachhelfen durch bestimmte Medikamente, die in dieser Langlebigkeitsforschung eine Rolle spielen. Ich habe Rapamycin schon erwähnt. Ein Medikament, was eigentlich für Organabstoßung verwendet wird. Ja, also wenn man ein Organ transplantiert, damit wir es nicht abstoßen, muss ein Medikament gegeben werden, damit das Immunsystem etwas unterdrückt wird, etwas gehemmt wird, damit es nicht überaktiv ist und dann Fremdorgane sozusagen wieder abbaut. Oder eben auch, was wir schon erwähnt haben, dieses ganz uralte Diabetes-Medikament Metformin, was auch sehr schöne molekulare Wirkungen hat, allerdings auch ein paar Nebenwirkungen, die muss man dann natürlich auch im Blick haben. Aber wir hatten ja in der ersten Episode auch diese Freaks erwähnt, die da 10 Ärzte um sich herum haben und versuchen eben die Langlebigkeit extrem oder die Health Span extrem nach oben zu schrauben. Und die experimentieren mit solchen Medikamenten, obwohl die eigentlich gar keine Indikation dafür haben, werden die also präventiv sozusagen eingenommen. Und in Tierversuchen, da sehen wir dann Lebensverlängerungen in verschiedenen Bereichen. Ne? Je nachdem, was man da einsetzt, welche Cocktails eingesetzt werden. Ja, und das Ganze jetzt übertragen auf den Menschen, ne? Das braucht natürlich deutlich länger, weil man hier natürlich auch keine Fehler machen darf. Ne?
Bei den chronischen Entzündungen, das ergänzt sich hier noch, wir haben es immer mal wieder erwähnt, auch das Stressmanagement, denn gerade chronischer Stress, der kann auch die Entzündungen im Körper verstärken. Von daher auch mal im Lebensstil nachgucken. Du hast es auch in der vorigen Folge schon mal erwähnt, wenn man halt so ein quasi in Anführungszeichen toxisches Umfeld hat, seinen Beruf, seine Freunde, sein Umfeld einfach mal ein bisschen zu durchforsten, denn dieser chronische Stress, der verstärkt natürlich auch solche Entzündungen. Gut, kommen wir dann zu dem letzten Kennzeichen des Alterns, das auch dazugekommen ist zu den neuen, zu den ursprünglichen neuen. Kennzeichen Nummer 12 ist die Dysbiose der Mikrobiota. Ja, Mikrobiota ist so die Gemeinschaft aller Mikroorganismen in unserem Körper. Und die Forschung hat sich jetzt insbesondere auf den Darm fokussiert. Und da gibt es bestimmt einiges zu berichten. Müssen wir auch noch mal eine extra Folge drüber machen, glaube ich.
Ja, es gibt eigentlich keinen Fachbereich, der sich nicht mit Dysbiose bzw. mit dem Thema Darm beschäftigt. Welchen Einfluss hat der Darm auf bestimmte Fachdisziplinen? Ja, so, zum Beispiel hat man in der Sportwissenschaft auch Untersuchungen gemacht. Ja, wie kann man vielleicht ein Leistungstuning hier betreiben? Da gab es eine sehr schöne Studie am Boston Marathon 2016, wo man gesehen hat, dass die schnellsten Läufer eine andere Bakterienzusammensetzung hatten und haben dort Keime gefunden, die plötzlich überexprimiert waren. Und dann hat man diese Keime entnommen und hat dann eine Stuhltransplantation auf Mäuse gemacht, auf Nagetiere, und hat dann gesehen, dass die Nagetiere plötzlich viel schneller im Hamsterrad gekurbelt haben wie vorher oder auch länger gekurbelt haben wie vorher. Daraus hat man dann geschlossen, dass man möglicherweise hier auch so eine Art Darmtuning betreiben kann. Ja? Also vielleicht in Zukunft wird es so sein, dass wir Präparate haben, ja, die von, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja, die von Spitzenläufern die von Spitzenläufern genommen werden, die dann entsprechend aufbereitet werden und die wir dann als Kapseln einnehmen, um dann unsere Marathonzeit zu verbessern. Zukunftsmusik, ich weiß, aber man hat ja schon oft gedacht, das dauert noch 100 Jahre, bis das kommt, aber wir sind schon ziemlich weit und gut in der Forschung, dass man da sehr, sehr schnelle Entwicklungen hat. Und beim Thema Dysbiose, also um es mal plattdeutsch zu sagen, da geht es um die altersbedingte Störung des Gleichgewichts des Darmmikrobioms. Du hast Mikrobiota genannt, das ist so der wissenschaftliche Begriff dafür. Da geht es im Grunde darum, dass wir mit zunehmendem Alter diese Diversität, also diese Breite an unterschiedlichsten Keimarten immer mehr verlieren. Dieses Pattern von unterschiedlichen Keimen wird immer rigider, wird immer kleiner, das Fenster wird immer kleiner. Und dadurch, ich habe es mal in einem Artikel als Wohngemeinschaft, als mikrobielle Wohngemeinschaft bezeichnet, dadurch können sich auch immer mehr pathogene Keime einnisten oder schädliche Mikroorganismen, die dann wiederum die physiologischen Bakterien, wir kennen vielleicht Lactobacillen, Bifidobakterien etc., die immer mehr verdrängen, wie zum Beispiel Clostridien, die dann überhand nehmen und dann immer mehr so in die Richtung einer Infektionsneigung auch gehen. Und wir wissen aus der Wissenschaft, dass die Firmicutes, Bacteroidetes, die bestimmte Gruppen repräsentieren von Keimen, dass die mit zunehmendem Alter in den Keller gehen und dass dann eben pathogene Keime überwuchern, dass die Schleimhautregeneration nicht mehr so gut funktioniert. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem aufgepumpten Reifen von einem Fahrrad. Ja, also wenn da immer weniger Luft im Mantel ist oder im Reifen ist, im Schlauch ist, dann leidet der Mantel und dann leidet irgendwann auch die Felge. Ja, und wenn ich auf der Felge fahre, dann kann ich zwar immer noch Rad fahren, aber es wird sehr rumpelig und belastet natürlich dann auch das gesamte Rad, die ganz gesamte Konstruktion. Das ist es im Körper eben auch. Wenn der Darm immer durchlässiger wird, wenn die Schleimhautschicht sich abbaut, was wir ja bei bestimmten Erkrankungen wie zum Beispiel Colitis ulcerosa kennen, dann fahren diese Leute einfach auf einem platten Reifen. Die fahren auf der Felge. Dadurch können jetzt wiederum Nahrungstoxine oder auch abgebaute Bruchstücke von unserem Mikrobiom, die sich ja immer wieder auf- und abbauen, ja, die können jetzt auch ins Körperinnere dringen und dadurch stimulieren wir dann auch wiederum die Entzündungsneigung. Das Ganze kann dann so weit gehen, dass das auch auf den Hormonhaushalt sich aufwirkt, zum Beispiel auf den Tryptophanhaushalt, wodurch dann weniger Serotonin produziert wird, wenn mehr Kynurenin produziert wird, was dann auch unsere Depressionsneigung fördern kann. Und wir haben ja eine große Errungenschaft in der Medizin, in der modernen Medizin, und das sind die Antibiotika. Die haben wir vor, ich glaube, 100 Jahren angefangen einzusetzen. Sie haben viele Leben gerettet, aber auf der anderen Seite ist natürlich die Verschreibungsmenge immer größer geworden. Und wir haben so ein bisschen, wie soll ich sagen, den Blick dafür verloren, dass ja die Bekämpfung von Keimen in gewisser Weise Sinn macht, wenn man jetzt an pathogene Keime denkt. Aber diese Antibiotika können natürlich nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden und rasieren eben auch wie so auf einem schönen englischen Rasen, wenn man jetzt so an einen Wimbledon-Rasen denkt. Ja, da gehen wir dann einmal mit so einem Vertikulierer drüber hinweg. Man hat dann das Unkraut gerupft. Aber man hat natürlich auch den Rasen mit zerstört. Und Das ist eben eine Abwägungssache. Wann macht das wirklich Sinn? Wann rettet das Leben? Und wann ist es eben auch ein negativer Einflussfaktor auf das Mikrobiom, also damit ein Abbau dieser Diversität, was in der Aufforstung, und das erlebe ich halt auch jeden Tag, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, die Darmstörungen haben, dieses Milieu dann auch wieder sauber aufzubauen. Ja, das ist dann wie so eine Aufforstung. Ja, also wenn man einmal einen Waldbrand hatte und versucht jetzt den Wald wieder aufzuforsten, dann sieht man da auch nicht sofortige Erfolge. Ja? Und so ein Antibiotikum ist eben wie so ein Waldbrand, das rasiert da erstmal alles weg. Wie gesagt, auch die pathogenen Keime, da deswegen natürlich auch notwendig in bestimmten Situationen, aber eben mit gewissen Kollateralschäden. Und wenn diese Kollateralschäden immer größer werden, dann kann da wieder chronische Entzündung und Neurodegeneration, Immunseneszenz, metabolische Erkrankungen dabei rauskommen, was massivste Auswirkungen auf den Gesamtorganismus haben kann. Ja.
Vielen Dank für diese ausführliche, ja, Berichterstattung quasi über das Mikrobiom. Jens, was kann man denn sonst noch tun, wenn man halt so eine Dysbiose jetzt hat? Du hast gerade vom Waldbrand gesprochen, dieses Aufforsten. Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Ja, wenn es ganz massiv ist, ich habe gerade im Umfeld einen Fall, hat jemand auch eine, und wir haben ja eine Episode darüber gemacht, die FMT, die funktionelle, na, wie heißt das, Mikrobiota-Transfer, ja, also eine Stuhltransplantation, was inzwischen ja möglich ist. Da gibt es einige Zentren in Europa, die sich darauf spezialisiert haben. Und das macht natürlich dann Sinn, wenn man eben so einen massiven Waldbrand hatte und muss jetzt eben das Thema der Mikroökologie im Darm wieder komplett aufbauen. Das macht man natürlich nicht, wenn man eine kleine Dysbiose hat. Na, das muss dann schon eine wirkliche Infektion gewesen sein, die massive Veränderungen der Mikroökologie gemacht hat. Aber wir haben ja heute ubiquitär in 5000, gefühlt 5000 Shops heute Probiotika, Präbiotika. Das Blaue wird vom Himmel versprochen. Ne? Der eine kann es besser als der andere. Und alle haben ein bisschen Recht und alle haben auch ein bisschen Unrecht, weil nämlich jeder Fall wieder ein bisschen anders ist. Ja? Es ist immer so für uns, die da auch therapeutisch aktiv sind, immer wieder so ein Try and Error. Ja, denn wir wissen nicht 100% genau, wie diese Signatur dort vorhanden ist und welches Endziel wir eigentlich haben, also was sich wieder aufbauen soll, weil wir keine Vorher-Nachher-Vergleiche haben. Aber es gibt inzwischen viele Möglichkeiten über Probiotika, über Ballaststoffe, über bestimmte Mikronährstoffe auf Schleimhaut, auf Mikrobiom, auf die Darmbarriere Einfluss zu nehmen. Da gibt es auch wiederum diese NAD-Booster, die ich schon mal erwähnt habe, die auch auf dieser Ebene mitwirken können. Und ich möchte zum Abschluss, zur Abrundung dieser zwei Episoden nochmal eine sehr interessante Studie, über die ich vor einiger Zeit mal gestolpert bin, erwähnen, nämlich publiziert im American Journal of Clinical Nutrition, also wieder unser zentrales Thema. Und du hast ja in den letzten zwei Episoden immer wieder das Thema Lebensstil auch erwähnt. Hier hat man einfach mal 8 Lebensstilfaktoren untersucht auf Sterblichkeit und Lebenserwartung. Also mit dem Kontext Sterblichkeit und Lebenserwartung. Und da gibt es ein Programm, das heißt das Million Veterans Program. Da geht es also um US-Veteranen. Die Teilnehmerzahl war gigantisch hoch, nämlich 276.000 Teilnehmer, die also hier eingeschlossen wurden. Davon waren 90%, über 90% männlich. Und dann hat man diese Leute über viele Jahre nachbeobachtet. Insgesamt waren es 1,12 Millionen Personenjahre. Ja, also alle Teilnehmer zusammengezählt über 30 Jahre und dann eben entsprechend multipliziert. Und dabei waren 34.000 Todesfälle und da kamen interessante Sachen dabei raus. Man hat also die 8 Faktoren genommen. Das war Punkt 1, nicht rauchen. Punkt 2, regelmäßige körperliche Aktivität. Punkt 3, kein übermäßigen Alkohol. Punkt 4, erholsamer Schlaf. Punkt 5, gesunde Ernährung. Was auch immer das bedeutet, ne? Das muss man dann natürlich genauer definieren. Dann Punkt 6, Stressbewältigung. Punkt 7, soziale Kontakte. Und Punkt 8, kein Opioidkonsum. Und das ist echt interessant, was dabei rausgekommen ist. Sterblichkeitsrisiko. Jeder gesunde Faktor, ja, also jeder Faktor, den man sozusagen hier eliminieren konnte, wenn man also oder stimulieren konnte, soziale Kontakte oder eben kein Opioidkonsum, kein Alkoholkonsum, zahlt mit 19% auf dein Langlebigkeitskonto ein. Jeder Faktor. Wenn ich 8 Faktoren berücksichtige, also wenn ich nicht rauche, wenn ich mich jeden Tag bewege, wenn ich keinen Alkohol trinke oder selten Alkohol trinke, wenn ich gut schlafe, wie man halt 8, manche brauchen 9 Stunden, wenn ich mich in Anführungsstrichen gesund ernähre, wenn ich viele Sozialkontakte habe und keine Opioide aufnehme, dann habe ich ein Sterblichkeitsrisiko, was um 87% sinkt. Das ist schon ein Pfund, würde ich sagen. Und das zeigt nämlich wunderbar, was ich auch immer wieder sage, ist, wenn wir gesunde Dinge kombinieren, also nicht schlechte Verhaltensweisen durch Quercetin, Einnahme oder irgendein Supplement, was wir einnehmen, dann versuchen auszugleichen, sondern wenn wir einen gesunden Lebensstil haben und zusätzlich noch ein bisschen das ein oder andere Substrat mit aufnehmen, dann zahlen wir hier massivst ein. Die Lebenserwartung von 40-jährigen Männern bei 8 Faktoren, die hier richtig gelebt werden, sind 24 Jahre zusätzlich. Bei Frauen 40 Jahre, die alle 8 Faktoren richtig umsetzen, 20,5 Jahre. Und die Studie hat auch herausgefunden, dass wenn man nicht mit 40 Jahren beginnt, sondern erst mit 60 Jahren einen gesunden Lebensstil annimmt, haben wir immer noch eine Lebenserwartung, die zwischen 16,5 und 18 Jahren liegt, im Vergleich zu einer Population, die mit 60 Jahren Junkfood isst, sich nicht bewegt, Alkohol trinkt, etc. Und die Forscher kommen zu dem Ergebnis, 64,4% aller Todesfälle wären vermeidbar, wenn man nur diese 8 Faktoren befolgen würde. Da sind wir wieder bei dem Punkt, Axel. Wir haben die Gesundheit selber in der Hand. Die Gesundheit aufrechtzuerhalten, die Healthspan, also die Gesundheitsspanne zu verlängern, ist verhältnismäßig banal. Was nicht banal ist, ist die Umsetzung in die Lebensrealität. Und dann sind wir bei psychologischen Faktoren. Ja, warum machen wir das nicht? Na, wir kommen dann in irgendeine Gruppe, in der Gruppe wird Alkohol getrunken. Ja, und wir beteiligen uns an dem Alkohol. Warum? Ja, wir fahren nach Hause und ärgern uns darüber, dass wir 4 Kölsch getrunken haben.
Ein Punkt ist aber da zu erwähnen, und da will ich nochmal dein Buch, über das wir auch schon vor ein paar Episoden gesprochen haben, nochmal den Menschen hier, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor Augen führen. Denn man muss nicht auf einmal alle Faktoren umsetzen, sondern kleine Schritte. Wir haben es in dieser Episode und auch in der vorigen Episode erwähnt. Wenn man zum Beispiel intermittierendes Fasten, dann auf nüchternen Magen einen zügigen Spaziergang macht, sich etwas bewegt. Das sind kleine Schritte, die dazu beitragen, diese 8 Faktoren, die der Jens gerade erwähnt hat, in seinen Lebensstil zu integrieren. Und man muss nicht von heute auf morgen, komplett aufhören mit allem. Also ein mäßiger Umgang mit Alkohol. Man darf ja auch mal ein Glas Wein trinken, aber dieses Übermaß, das etwas zu reduzieren, ist schon ein erster großer Schritt. Und mal zu fasten, mal das zu integrieren in seinen Lebensschritt. Kleine Schritte, so steht es auch im Buch, kleine Schritte und jeder kleine Schritt ist ein Anfang. Und kleine Routinen sich aufzubauen. Wie der Jens es auch gesagt hat, in der vorigen Episode und in dieser Episode, eine kleine rote Zwiebel einmal am Tag zu essen, am Vormittag. Das ist langsam kleine Routinen einzuschleichen, die summieren sich nachher und verlängern unsere Healthspan.
Ja, und vielleicht noch so abschließend kleiner praktischer Tipp. Man kann sich ja diese Routinen auch erstmal bewusst machen. Und man macht sich ein ganz einfaches T-Konto und hier schreibt man mal einfach die Verhaltensweisen, die Routinen auf, die eher gegen eine Gesundheit oder gegen die Gesundheit oder gegen eine lange Lebensspanne sprechen und andere, die wiederum dort einzahlen. Und wenn man dann dieses T-Konto so nach und nach verändert und auf der Plusseite immer mehr Faktoren stehen als auf der Minusseite, dann findet diese Veränderung ja automatisch auch statt.
Das Bewusstsein spielt eine ganz große Rolle. Wie Jens gerade sagte, man macht sich einfach mal so eine Tabelle und man kann sich ja auch mal einfach selber beobachten. Man braucht ja auch erstmal gar nichts ändern, sondern einfach mal sich beobachten und fragen, ob dieses Verhalten für einen selber okay ist. Wie der Jens es eben gerade gesagt hat, ja, man trinkt dann halt vier Kölsch mit, ärgert sich am nächsten Tag. Das ist ja auch schon mal ein Bewusstsein, einfach zu sagen, okay, beim nächsten Mal trinke ich vielleicht nicht mit. Okay. Dann Jens, vielen, vielen Dank für diese zwei wirklich super interessanten Folgen. Die 12 Kennzeichen der Alterung. Hört nochmal auch unsere vergangene Folge, damit ihr die 12 Kennzeichen komplett habt. War super interessant. Vielen Dank für diesen ganz tiefen Einblick. Und euch da draußen auch vielen Dank wieder fürs Zuhören. Und vielen Dank, dass ihr un bei uns seid, uns zuhört. Empfehlt uns weiter, macht ein bisschen Werbung für uns und vor allen Dingen bleibt uns weiter gewogen und ganz wichtig, bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.